Herzlich willkommen zum ersten Interview beim Nebelspalter. Ich freue mich, quasi ausser Fahrplan den Markus Somm zu begrüßen. Er ist der Verleger und der Chefredakteur vom neuen Nebelspalter. Schön, dass du da bist, Markus.
Kein Zufall.
Nicht ganz. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir?
12.
Brutal gut.
Brutal.
Unglaublich gut.
Es muss gut gehen. Ich meine, ist klar. Man ist immer so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, in einer Mischung zwischen Panik und Euphorie. Ich glaube, das ist sehr normal. Hier geht es ja auch so. Mit einem neuen Projekt, mit einem neuen Unternehmen. Es ist für uns alle so wahnsinnig viel neu. Aber das ist ja der Charme. Ich meine, das ist einfach unglaublich, wenn man merkt, wie so ein neues Unternehmen entsteht und plötzlich Realität ist, was man vorher eigentlich nur so ein bisschen im Traum gehabt hat. Das ist schon
verrückt. Also das 12 kommt von der Begeisterung, von den Glückshormonen, die jetzt ausgestossen werden, obwohl man auch nicht weiss, ob das Ganze nicht in einer Selbstmordabenteuer
genau. Ich habe ja irgendjemandem geschrieben, wobei das ein paar Investoren ein bisschen verstört. Ich habe geschrieben, eben, willkommen auf der Titanic. Ich habe es natürlich nicht so gemeint, dass Titanic dann wirklich gesunken wäre. Ich bin ja immer noch überzeugt, das ist ein reiner Zufall gewesen. Von dem her, Titanic gäbe es noch heute, wenn sie so operiert werden wie Nebelspalter.
Gut. Reden wir über den Nebelspalter. Du hast die Marke gekauft. Das ist ein Satireblatt, eine Satirezeitschrift mit einer sehr langen Tradition. Mhm. Und jetzt machst du aus dem hauptsächlich eine News-Plattform, also eine Internetzeitung, die viel Politik umfasst und Satire spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das dünkt mich ganz ernsthaft eine total schwierige Übung.
Gut, aber das stimmt nicht. Das ist noch wichtig. Das ist gut, dass ich das mal korrigieren kann. Die Idee ist wirklich, dass wir zwar, wie du richtig sagst, es wird eine normale News-Plattform, wo seriöse Recherchen, Analysen, Kommentare, Interviews und so weiter erscheinen, wie auch zum Beispiel das. Das ist ja jetzt nicht irgendwie im humoristischen Bereich angesiedelt. Aber wir werden weiterhin Satire bringen, wir werden weiterhin Comedy machen, wir werden auch neue Formate bringen, wo eben zum Beispiel auch Videoformate sind. Im Comedy-Bereich haben wir da unglaublich viele Möglichkeiten. Es war von Anfang an die Idee gewesen, im Prinzip ein Canard-Enchaîné zu machen in der Schweiz. Und der Canard-Enchaîné, das ist eine Zeitung in Frankreich, rausgegeben in Paris, schon seit mehr als 100 Jahren sehr erfolgreich. Und das ist genau die Mischung. Die haben die Hälfte ist Recherche, seriöser Teil, und der andere Teil ist wirklich Satire, Karikaturen, lustige Texte und so weiter. Und der Canard-Enchaîné ist, muss man also sagen, der ist berühmt, berüchtigt für seine Rechercheleistungen. Die haben eine Liste von allen Ministern, die mussten zurücktreten wegen einem Artikel im Canard-Enchaîné. Und das war nicht wegen einer Karikatur, sondern wegen der Recherche. Und das schreiben wir auch an. Der Nebelspalter.
Aber ich habe verstanden, dass das Verhältnis anders soll sein.
Es ist nicht 50-50
im Online. Viel mehr Ernsthaftes und recht wenig Satire.
Ja, recht wenig, jetzt kommt drauf an. Ich habe jetzt immer gesagt, etwa 80% seriös, 20% Satire. Vielleicht ist es am Schluss 60-40, vielleicht ist es auch 50-50. Im Print, wo wir dann später renovieren. Also es gibt ja immer noch ein Printmagazin. Dort machen wir die Mischung 50-50. Aber im Online-Bereich glaube ich, ja, da wird ein seriöser Teil stärker sein.
Aber werden das die Leute verstehen? Werden das die verstehen, die bis jetzt noch den Nebelspalter gelesen haben? Das sind ja nicht mehr so viele in der letzten Zeit. Ich habe einfach das Gefühl, im Grunde genommen verliert man die. Weil das gibt ja jetzt eine ganz neue Richtung.
Völlig richtig. Also erstens muss ich noch sagen, es sind eben nicht so wenig Leser. Also das muss man sehr ernst nehmen. Es ist eine Leserschaft von etwa 160 bis 170'000. Das ist eine grosse Leserschaft.
Also es sind 18'000 Abonnenten, glaube ich, aber ja, sehr, sehr viel mehr Leser.
Der Nebelspalter ist eben eine Zeitschrift, die von sehr vielen Leuten gelesen wird. Ich glaube, irgendwie 10 pro Exemplar. Das ist außerordentlich, aber das sind WEMF-Zahlen. Also das heisst, wir haben dort schon auch eine grosse Herausforderung, dass wir die behalten können. Und wir wollen die behalten. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, der Titel, der wird stark verändert. Das ist, man kann sogar so weit gehen und sagen, ja, da, die DNA, da wird jetzt ein bisschen umgedoktert an der DNA.
Ja, ziemlich. Wir müssen ernsthaft sein,
absolut,
oder?
Ja, absolut.
Grund genommen ist wahrscheinlich die momentane Leserschaft, denke ich jetzt mal, ist irgendwo links von der Mitte. So kommt auch die Satire dorthin. Ich glaube, Satire ist ja grundsätzlich, mindestens bei uns, eher links von der Mitte. Und du bist natürlich ganz klar, wie immer man das nennen will, liberal, national-konservativ, so soll auch der Nebelspalter dort herkommen. Das ist eigentlich fast ein No-Go für die, die den Nebel bis jetzt gern gehabt haben.
Gut, erstens noch schnell wegen der politischen Positionierung, das ist mir ganz wichtig. National-konservativ ist für mich ein Antiwort. Das würde ich nicht. Das bin ich nicht. Nationalkonservativ ist ursprünglich ein Begriff aus Deutschland. Das sind sehr viele rechte Kräfte in den 20er Jahren. Zum Teil sind das nachher Nazis geworden, zum Teil nicht. Nationalkonservativ ist ein Begriff, ein Kampfbegriff, wo Leute, die Bürgerliche denunzieren wollen, brauchen. Deshalb habe ich den gar nicht gern. Wir sind liberal, wir können auch sagen wirtschaftsliberal, wir können auch sagen rechtsliberal, wir können sagen rechtsbürgerlich. Das ist mir alles gleich, aber nationalkonservativ bin ich wirklich nicht. Weil nationalkonservativ heisst jetzt im Kontext von Deutschland ist das gewesen. Die sind gegen das Parlament. Die sind gegen die Republik gewesen. Das sind die Vorläufer von den Nazis.
Aber reden wir geschieden von der Schweiz. Ich glaube, in der Schweiz ist es ja eigentlich einfach für die SVP reserviert, oder?
Aber ist auch dort immer falsch gewesen. Ist immer falsch gewesen, weil die SVP, Christoph Blocher, hat das seinerzeit meiner Meinung nach richtig definiert. Er hat gesagt, wir sind liberal, konservativ. Das ist eine Mischung, die früher noch fast alle bürgerlichen Parteien hatten. Die CVP hat einen konservativen Flügel gehabt und einen liberaleren Flügel, oder? Konservativ hat früher noch geheissen bei den Katholiken, dass man zum Beispiel den Bundesstaat abgelehnt hat. SVP hat das nie gemacht. Auch die Vorläuferpartei von der SVP hat das nie gemacht. Also auch der Begriff konservativ bei der SVP, wenn er verbunden ist mit nationalkonservativ, ist vollkommen falsch. Und sind wir ehrlich.
Ja, holen wir nicht zu weit aus. Aber klar, also sicher ist, also gut, dann sagen wir dem bürgerlich liberal. Oder ich sage zum Beispiel gerne klassisch liberal. Die Frage ist ja, was man unter liberal versteht. Aber es ist eben nicht das, was die bisherigen Nebelspalter Abonnenten, Leserinnen und Leser eigentlich gesucht haben. Gut, das heisst, die verlierst eigentlich.
Stimmt, aber du hast wie zwei Sachen gesagt. Das eine ist das Formale. Funktioniert das überhaupt, dass man Satire mit dem seriösen Teil verbindet? Ja. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Sehen wir denn. Und ich gebe zu, das ist für die Leser eine Umgewöhnung. Das andere ist die politische Positionierung. Da gibt es sicher eine Veränderung, da glaube ich auch. Wobei man auch ehrlich muss sein, wir kennen unsere Leserschaft nicht so gut, was jetzt die politischen Vorlieben betrifft. Viele Umfragen haben eher gezeigt, das ist so sehr zentristisch. Der jetzige Leser vom Nebelspalter ist weder links noch rechts, sondern eher zentristisch. Da würde ich sagen, da müssen wir auch ein bisschen ausprobieren. Klar ist auch das. Wir haben zwar einen klaren Standpunkt, der hat viel zu tun natürlich mit mir. Aber alle anderen Leute, die hier arbeiten, oder auch du, die hier deine Sendung machst, wir sind nicht alle gleicher Meinung, aber es ist klar, im Zweifelsfall sind wir eher auf der bürgerlichen Seite, das ist klar. Ich würde sagen, sogar dezidiert bürgerlich. Das heisst aber nicht, dass wir sehr pluralistisch sind. Wir sind pluralistisch intern. Wir sind aber auch pluralistisch vor allem, was Fremdstimmen betrifft. Ich habe gerne, ich meine, das weisst du auch, und du bist auch so, wir haben gerne Debatten. Und klar, ich kann nicht Debatten führen die ganze Zeit mit Leuten, die die gleiche Meinung haben.
Helmut Hubacher ist eigentlich, ja, ich weiss nicht, ob man das so kann sagen, ein Fan gewesen von dir. Also er hat sich sehr positiv geäussert, dass er in der Basler Zeitung eine Stimme gehabt hat. Und ich glaube, das nehmen dir die Leute auch ab, dass du die Vielfalt willst. Aber die Redaktion, wenn ich jetzt schaue, wer du jetzt angestellt hast, ist jetzt in meinen Augen gleich relativ einseitig. Es sind im Grunde genommen, vor allem, sind fast nur Männer. Und sind natürlich, ich kenne jetzt noch nicht so viel, aber wahrscheinlich eher bürgerliche, freisinnig denkende Männer.
Also da muss ich jetzt auch sagen, das ist auch etwas. Zuerst habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ja, ich will eine Redaktion, die ein bisschen pluralistischer ist, auch intern. Und ich muss dir sagen, und das habe ich schon früher erlebt, ich habe es bei der Weltwoche erlebt, ich habe es bei der Basel-Zeitung erlebt, es ist recht schwierig, linke Journalisten dazu zu bringen, dass sie in einem bürgerlichen Medium arbeiten wollen. Weil sie sich offensichtlich, das ist ein bisschen meine These, sie sind sich sehr gewöhnt, in der Mehrheit zu sein. Und sie haben nicht so gern, wenn ein Chef anders denkt als sie. Und sie tun sich dann auch irgendwie, wenn der Chef etwas anders denkt, dann tun sie probieren, dem auszuweichen. Ich habe es bei der Basel-Zeitung auch so erlebt. Ich habe in der Basel-Zeitung ganz ehrlich, erstens sind wir bis zum Schluss, ist immer eine Mehrheit links von dieser Redaktion. Weil das ist unser Milieu, das ist unsere Branche.
Bei der
das,
Basler-Zeitung, bis zum Schluss?
Eindeutig.
Wenn okay. Haben wir von außen ein bisschen anders wahrgenommen.
Ja, weil der Inlandteil ist ziemlich homogen bürgerlich gewesen, aber auch nicht vollkommen, auch überhaupt nicht. Aber die anderen Ressourcen sind sehr, sehr gemischt zusammengesetzt gewesen, im Lokalteil und so weiter. Und noch eines, ich hätte das sehr gern. Ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, eine von der grossen Tragödien von unserer Branche, dass wir das nicht schaffen, Redaktionen zusammenzustellen, die vielfältiger sind.
Aber vielleicht hast du zu wenig gekämpft. Vielleicht hast du jetzt einfach die Erstbesten müssen nehmen. Nein. Du bist ja unter Zeitdruck gewesen.
Erstens nicht.
Hast du genug gekämpft um Frauen? Um linke Frauen zum Beispiel.
Ich habe letztens jetzt gerade ein Interview gemacht mit dem Konstantin Seibt von der Republik. Ein sehr gutes Interview. Hat er sehr gut gemacht, finde ich. Und er hat mir das auch erzählt. Sie haben eigentlich bei der Republik am Anfang auch wollen, dass das viel pluralistischer ist, dass sie eine Redaktion haben, wo es Leute hat, die eben auch bürgerlich denken. Und sie haben das Gleiche erlebt wie ich auch. Es war noch schwierig, Journalisten, die anders denken, für das Projekt zu begeistern. Am Schluss sind sie dann gleich alles.
Aber es ist eigentlich verrückt. Man will ja eigentlich schon nicht nur die eigenen Leute erreichen.
Du, aber am Schluss will man ja auch mit den Leuten zusammenarbeiten, die man gerne hat. Und ich glaube, das ist auch ein das Problem von unserem Bubble, oder? Dass man halt Politik und persönliche Beziehungen ist nicht immer identisch. Aber meine Erfahrung ist auch, und das finde ich auch traurig, ich habe ein paar gute Freunde, die wirklich Linke sind. Ich habe aber auch Freunde verloren, weil, wie du weißt, bin ich früher noch dezidiert links gewesen. Aber ich habe auch Freunde verloren, wo einfach politisch, wo man gemerkt hat, hey, die Spannungen sind immer wieder da und es ist mühsam. Also, jetzt, du hast mir vorher gefragt, du hast genug gekämpft. Ich muss dir sagen, erstens, es ist eben nicht so einfach, Journalisten, die anders denken, zu gewinnen. Und bei den Frauen, gebe ich auch zu, habe ich sehr gekämpft, dass wir mehr Frauen haben. Und bei den Frauen muss ich auch feststellen, dort ist Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, wo eben politisch ein bisschen anders gelagert ist als sie selber, noch kleiner als bei den Männern, muss ich ehrlich sagen.
Gut, jetzt hast du also einen gewissen Stab von Journalisten angestellt. 5-6 Leute sind fest angestellt, die sollen Artikel publizieren, jeden Tag 4, 5, 6 Artikel. Mit was für einem Fokus? Um was soll es gehen?
Also wir werden ganz, ganz stark Schweizer Politik machen. Und zwar wirklich Betonung Schweiz. Wir werden nicht Ausland gross machen, wir werden Ausland machen, wenn es einfach weltsensationell ist oder wenn es einen gewissen Zusammenhang hat mit der Schweiz. Also zum Beispiel der Brexit ist ein Thema, das ich finde, hat enorme Auswirkungen gehabt auf die Schweiz. Ihre Stellung auf Europa, zu Europa und so weiter. Das wäre dann schon auch ein Thema gewesen. Aber der Schwerpunkt ist Schweiz. Wirklich Schweiz. Und da Politik. Wir werden nicht Kultur machen, wir werden nicht Sport machen, wir haben auch keine Lokalredaktion, wo immer wir sind. Wir haben auch nicht eine wahnsinnig ausgeprägte Unternehmensberichterstattung. Wirtschaft kommt vor, aber dort ist eigentlich uns wichtiger, ein bisschen makroökonomische Themen zu besprechen, Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Steuern und so weiter, die dann auch sehr einen politischen Zusammenhang haben. Aber wir gehen nicht über die Generalversammlung von der UBS gut berichten. Und zwar einfach, weil erstens müssen wir uns wirklich fokussieren auf etwas. Zweitens haben wir sowieso schon unglaublich viel Komplexität, indem wir einen seriösen Teil machen wollen und einen satirischen. Das dünkt mich schon ziemlich viel, dass ich froh bin, wenn wir thematisch jetzt einfach mal sagen können, wir machen Politik. Und auch in der Politik sind wir eigentlich auch eingeschränkt auf eine Art. Ich finde, es gibt 3 grosse, heisse Themen in der Schweiz. Das ist Europa und die Schweiz, logischerweise. Das zweite ist der Staat. Der Staat mit seinen Irrwegen, der Staat mit dem, was er falsch macht, aus meiner Sicht, oder aus einer liberalen Sicht, staatskritisch. Und das dritte, ganz ein wichtiger Bereich, Klimapolitik und Energiepolitik. Und dort ist mir ein ganz wahnsinnig wichtiges Anliegen, dass man mal einfach mal sagt, und da bin ich auch überzeugt, Klimaerwärmung findet statt. Der Mensch hat einen Anteil daran, das ist ein Problem, und das Problem müssen wir lösen. Da bin ich absolut einig mit der Diagnose der meisten Linken. Gleichzeitig finde ich aber das Rezept, das sie einbringen, finde ich nicht gut. Und da glaube ich wirklich, unser Anliegen ist, bürgerliche Alternativen zu bieten, wo man kann sagen, ja, wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir sehen auch, das ist ein grosses Thema, ein grosses Problem, wir wollen es lösen, aber auf unsere Art, mit anderen Vorschlägen.
Gut, es gibt noch ein paar andere Themen, das weiss ich schon aus den Vorgesprächen und so. Migration ist sicher ein grosses Thema, die ganzen Genderfragen, Feminismus und so weiter. Du runzelst jetzt die Stirn.
Nein.
Habe ich das jetzt nicht selber erfunden?
Nein, das stimmt. Nein, das ist, würde ich auch sagen, das ist ein bisschen ein blinder Fleck.
Cancel Culture, alle diese Zeitgeist-Sachen.
Der ganze PC-Bereich ist ein grosses
Political
Thema.
Correctness.
Genau, das ist eigentlich ein grosses Thema. Migration, finde ich, ist Teil vom Staat. Oder? Ich würde sagen, das ist ein bisschen Staatsversagen. Aber das andere hast du recht, oder? Das Gesellschaftspolitische eigentlich.
Ja.
Das ist auch etwas, wo man eigentlich muss einen grossen Schwerpunkt legen. Aber gebe nicht zu, das ist jetzt nicht die erste Priorität.
Ich komme jetzt gleich nochmal schnell zurück auf das, das Motto eigentlich. Klar liberal ist ja quasi der Claim. Und du stehst für das. Viele Leute, muss ich jetzt einfach sagen, habe ich aus den Reaktionen, höre ich halt immer wieder auch, nehmen dich aber als wesentlich radikaler wahr. Also sind wir ganz ehrlich, selbst eine Redaktion von der NZZ, wo klar ein bürgerliches Blatt ist, hat dich verhindert als Chefredakteur. Das heisst, oben in der Führungsetage hättet sich gern wählen, aber für die Journalisten von der NZZ nicht, weil du ihnen zu radikal gewesen bist.
Gut, erstens würde ich das nicht vertiefen, die ganze Geschichte. Ich tue eigentlich öffentlich über das nie reden. Gleichzeitig glaube ich, bei der Redaktion ist es ein bisschen differenzierter gewesen. Es hat auch viele Leute gegeben, die gefunden haben, wir haben ein Anrecht auf Anhörung. Das ist nicht geschehen im Fall von Markus Somm. Dann hat es natürlich die grosse Vermutung gegeben, Christoph Blocher ist irgendwo involviert. Der Markus Somm kommt nur wegen Christoph Blocher. Was überhaupt nicht gestimmt hat, aber es war ein bisschen differenzierter gewesen. Aber was natürlich ganz klar ist, und ich habe es ja vorher schon ein bisschen angetönt mit dem Begriff nationalkonservativ. Ich glaube, seit den letzten 30 Jahren, seit wir den Bürgerkrieg haben im bürgerlichen Land.
Bürgerkrieg?
Ja, also ideell ist natürlich im Bürgerkrieg gewesen, jetzt sind wir in einer neuen Situation. Aber der Kampf zwischen der SVP und der CVP und der FDP, der hat teilweise sehr heftige Ausmaße angenommen. Wir beide sind ja als Journalisten zwitz drin gestanden, immer wieder. Und es gibt natürlich meiner Meinung nach einen linken Trick, dass man die Bürgerlichen auch spaltet und sagt, es gibt die braven, lieben Bürgerlichen und es gibt die grusigen Bürgerlichen. Und die grusigen Bürgerlichen, das ist eben die SVP, das ist eben nationalkonservativ, Isolationisten, Rechtspopulisten, Rechtsextrem. Da gibt es eine ganze Variationsbreite von Begriffen, die alles Begriffe sind, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, sondern nur Beschimpfungen sind. Aber so wie wenn ich würde sagen, ja, also bei den Grünen gibt es Kommunisten, dann gibt es noch Stalinisten, dann haben wir dort noch Leninisten. Das ist Kampfsprache. Ich bin dezidiert bürgerlich. Ich will mich persönlich definieren als jemand, der zwischen der SVP und der FDP steht. Die meisten Positionen, und ich kann das auch jederzeit belegen, die meisten Positionen, die ich vertrete, hat den Freisinn vor 20 Jahren völlig selbstverständlich auch vertreten. Sogar im Bereich übrigens auch Migration und so weiter. Von dem her tut mich das jetzt nicht so überraschen, weil es ist klar, sobald du dezidiert bürgerlich bist in der Schweiz, wirst du denunziert als eben Populist oder und so weiter.
Okay, aber es ist ja nicht nur das. Also wir haben ja einen kleinen Eklat kürzlich miteinander, weil ich dich um konstruktive Aussagen gebeten habe. Und ich stelle fest, dass ein Haufen Leute zwar deine Positionen sehr interessant finden, du bist ein brillanter Geist mit einem unglaublichen Wissen, aber du drehst sie in einer Härte und in einer Schärfe vor, wo sich die Schweiz eigentlich nicht so gewöhnt ist und wo mir die Schweiz auch nicht so gern hat. Und das ist auch der Reflex, den die Leute haben gegen die SVP. Wenn ich deine Kommentare, ich habe es jetzt nicht rausgeschrieben, die sind zum Teil sehr hart und sehr scharf. Das heisst, ich befürchte für den Nebelspalter, dass du mit dem einen Haufen Leute ausschliessest, was eigentlich schade ist.
Gut, erstens, das ist eine grosse Frage, oder? Für wer schreibt man eigentlich? Und ich glaube, mit meiner Positionierung, aber du gehörst auch dazu. Wir sind beide nicht in dem Sinn mehrheitsfähig und das wollen wir ja auch nicht sein. Also Journalisten.
Ah, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich mehrheitsfähig bin. Ich bin.
Es gibt sicher auch Leute, die du nicht passest. Das ist ja normal.
Ich versuche mich relativ differenziert auszudrücken in den Moderationen und in den Fragestellungen.
Ich probiere jetzt differenziert zu sein. Und weißt, schau, es gibt wie zwei Sachen. Das eine ist, wo ich dir recht gebe, wo ich sage, ja, Markus, ab und zu ein bisschen weniger Rechthaber ist, würde Sachen gut tun. Ein bisschen weniger aggressiv ist auch eine gute Idee. Das hat schon auch zu tun, einmal mit der Hitze des Gefechts, da gebe ich zu. Und ab und zu habe ich mich halt dann auch nicht im Griff in dem Sinn und dann gebe ich vielleicht ein bisschen Festgas. Das ist eigentlich.
Gut, aber in den Kommentaren bist du ja auch sehr scharf und dort hast du ja Zeit zum Nachdenken. Und ich vermute eben, dass du sagst, das ist eigentlich auch ein Verkaufsargument. Man muss eben Profil haben, sonst hat man keine Aufmerksamkeit.
Über den Text reden wir nachher. Jetzt reden wir mal zuerst mal einfach über diskutieren. Dort glaube ich eben, dort finde ich auch Asche auf mein Haupt. Ab und zu wäre es besser, ein bisschen ruhiger und ein bisschen humorvoller und vielleicht ein bisschen weniger verbissen. Finde ich übrigens ganz grundsätzlich ein allgemeines Problem der Bürgerlichen. Dass die Bürgerlichen sehr ein Imageproblem haben, weil sie da teilweise weniger sympathisch wirken als vielleicht den Linken, obwohl der in der Sache eigentlich viel härtere Sachen sagt als die Bürgerlichen. Das ist das Erste. Zurück zum Text. Dort finde ich es ganz schwierig, wo fängt die Polemik an und wo hört sie auf. Da kann man also stundenlang reden. Und der Mensch ist einfach so, du und ich auch. Aber wenn wir uns Mühe geben, sind wir immer, meiner Meinung nach, zufriedener, wenn wir einen Text lesen, der doch mehr oder weniger dem entspricht, was wir auch glauben. Es gibt sehr wenige Leute, die so ehrlich sind die ganze Zeit, dass sie können sagen, ja, der linke Artikel da, wo ich eigentlich absolut einverstanden bin, aber der ist sehr brillant. Das gibt's schon. Aber das machen wir nicht jeden Tag. Und das wollen wir auch nicht jeden Tag. Weil der Mensch ist auch ein soziales Wesen. Wir wollen einerseits Teil sein von einer Gruppe. Das heisst eben, wir haben auch gemeinsame Vorstellungen, gemeinsame Werte. Und ab und zu haben wir es gern, wenn ein Aussenseiter kommt und sagt, nein, es ist anders. Und, ja.
Ja, meine Frage ist ja, und ich will sie vielleicht nochmal wiederholen, ist ja gewesen, ob der Nebelspalter so ein kleines Segment wird bedienen, weil er in einer gewissen Radikalität herkommt, die eigentlich schade ist.
Also gut, dann müssen wir unterscheiden. Erstens, inhaltlich finde ich, wüsste ich nie nicht, wo ich eine radikale Position habe. Außer dass es eben, es sind bürgerliche Positionen. Ich bin in gewissen Sachen absolut überzeugt, dass das gut ist. Das Zweite ist Radikalität, was Ton betrifft, was Form betrifft. Und da glaube ich, hoffe ich, dass wir das gut machen beim Nebelspalter, weil ich will nicht, dass der Nebelspalter ein Image bekommt. Eben, die sind immer aggressiv, die sind immer hässig, die wissen es immer besser, die sind eigentlich überzeugt, alle, die nicht gleicher Meinung sind wie sie, sind Vollidioten. Das finde ich nicht gut. Ich will, dass der Nebelspalter dort eigentlich, und das hat ja mit der DNA zu tun vom Nebelspalter, der Nebelspalter hat immer den Humor als Waffe eingesetzt, um Leute, die er hat wollen kritisieren, zu kritisieren. Und das ist ja der Grund, warum ich den Nebelspalter sehr attraktiv gefunden habe als Marke. Weil er mich selber zwingt, das ist fast eine Therapie, ist eine Selbsttherapie, oder? Dass ich wirklich finde, hey, wir haben etwas zu sagen. Wir haben gute Argumente. Ich habe gute Belege. Ich kann euch erklären, warum ich so denke, wie ich denke. Nachher könnt ihr immer noch sagen, ja, ich bin nicht der gleichen Meinung. Ich habe es nicht in dem Sinn nicht, ich muss nicht laut brüllen, weil ich weiss es ganz genau, okay, dass wir eigentlich Argumente haben. Wir strengen uns auch an. Ich habe auch den Vorteil, oder? Ich sage es nein, ich war früher ein Linker und bin jetzt ein Liberaler. Das
ist schon
eine
Weile her.
Ja, also ein Leben, aber ja. Immerhin. Ja, schon gleich, aber immerhin. Nein, was ich ja wollte sagen, ist erstens, ich weiss ziemlich genau, wie die Linken denken. Ja. Das heisst auch, ich habe durchaus Respekt für das, was sie denken. Ich glaube, es ist falsch. Aber ich kann es nachvollziehen, weil ich es ja selber auch gedacht. Ich bin ja zu den gleichen Schlüssen gekommen, so mal wie sie. Und da glaube ich, ist
gut, dann machen wir dann mal ein eigenes Gespräch darüber. Das könnten wir mal machen, über die Entwicklung auch. Und warum er überhaupt links oder rechts ist, finde ich das hochinteressant. Aber für das haben wir jetzt da in diesem Gespräch zu wenig Zeit. Aber der Anschluss, den man quasi muss fragen, ist, im Grunde genommen, wenn ich es jetzt ein bisschen böse formuliere, braucht es das gar nicht, was wir jetzt machen, was du jetzt machst mit dem Nebelspalter. Weil es gibt Weltwoche, es gibt NZZ, es gibt den Schweizer Monat, es gibt genug bürgerliche Meinungsvielfalt in diesem Land.
Das meinst du ja selber nicht. Das finde ich jetzt leicht übertrieben. Nein, es ist
wohl,
ja so.
Also, ich meine, die meisten also lokalen Blätter. Die meisten lokalen Blätter sind im Grunde genommen nicht unbedingt links, aber sie sind relativ unpolitisch. Die ganzen Landzeitungen, der Bote der Urschweiz, der Walliser Bote, das Thurgau, Tagblatt und so weiter.
Das ist
alles relativ, Mitte bis bürgerlich.
Der Walliser Bote und der Bote der Urschweiz sind zwei von den letzten unabhängige Lokalzeitungen. Die meisten grösseren Lokalzeitungen gehören entweder zu der Tamedia oder sie gehören zu der CH Media. Das ist nicht wahr. Also die Vielfalt, die du jetzt ansprichst, das 70er Jahre. Das ist heute wirklich nicht mehr der Fall. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, den ich kann, ist der. Etwa 70% der Wähler oder Bürger in der Schweiz wählen immer noch bürgerliche Parteien. CVP, FDP, also die Mitte, die FDP und die SVP. Man kann die Grünliberalen auch noch dazu nehmen. Das ist ein Riesenfeld. Die haben eigentlich zwei Medien. Die Weltwoche und die Zürichzeitung. Der Schweizer Monat ist ein Debattenmagazin, relativ elitär, wo gut ist, aber für eine kleinere Gruppe. Also eigentlich zwei Medien. Auf der anderen Seite, Mitte links, hast du den Ringier-Konzern, Tamedia-Konzern, die SRG und man kann sagen, ein Teil von der CH Media. CH Media würde ich auch sagen, ist so zentristisch. Aber Entschuldigung, also die grosse Menge vor allen Medien sind auf Mitte links. Und das heisst,
genau,
Mitte
also das ist
rechts,
so quasi
sind
die klassische.
Einig.
Nein, ja, ich bin ja, ganz sicher.
Mehr. Also, nein, Mitte will, rechts das ist ja, fast keine Medien.
Ja.
Da sind wir uns schon einig.
Ich wollte jetzt gar nicht sagen, ob ich einig bin oder nicht, sondern die Frage ist, das ist einfach deine Wahrnehmung, dass du sagst, wir haben eigentlich einen Mainstream, wo mehr oder weniger über das Gleiche berichtet, aus der gleichen Optik, und der ist links von der Mitte.
Ja, das ist objektiv. Wir haben Umfragen von Universitäten, ich glaube, die Winterthur, ja, genau, wo rauskommt, dass die Journalisten sogar selber sagen, so irgendwie, glaube ich, 80%, wir sind links. Und mit dem würde ich nicht sagen, die Journalisten sind alle blöd. Aber der Punkt ist, das ist sicher nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung. Aus dem Grund glaube ich, Mitte rechts hat es viel Platz.
Okay. Aber gut, es geht ja nicht nur um Quantität. Genau. Also, voilà. Jetzt haben wir einfach noch ein solches Medium mehr aus dieser Optik. Das ist quantitativ ein gewisser Anteil mehr, aber braucht es ihn dann aus anderen Gründen an? Weil eben, es wird ungefähr das Gleiche zu lesen sein, sage ich jetzt mal, wie in der Weltwoche oder in der NZZ.
Braucht es den Coop und den Migros? Wäre schön, wenn die sich auch zusammenschliessen und dann haben wir noch einen. Nein, Wettbewerb ist doch immer gut. Schon aus einer liberalen Sicht ist es super. Brauchen wir erstens Wettbewerb unter allen Medien. Das tun wir verstärken, indem das jetzt nochmal ein Player auftaucht ist, der nicht mehr so wahrnehmbar war wie früher. Zweitens, auch im bürgerlichen Lager ist doch super, dass man eine Zürich-Zeitung hat, dass man den Schweizer Monat hat, dass man die Weltwoche hat. Und jetzt hat man noch den Nebelspalt. Ist doch super. Jetzt sind wir vier Stimmen und wir sind ja untereinander durchaus auch im Wettbewerb. Und zwar inhaltlich sind wir im Wettbewerb. Jeder will gute Geschichten bringen, jeder will gute Journalisten anziehen, jeder will sein Publikum finden. Aber die Frage, die du gestellt hast, sind ja viele Journalisten, also linke Journalisten, nicht du, aber die haben sich alle plötzlich gesorgt darum. Ist der Markt genug gross für euch? Oh, und dann angefangen zu brüllen. Ja. Ich habe ja nie gehört, dass sie, wo die Republik entstanden ist, irgendein Journalist diese Frage gestellt hat, obwohl es dort objektiv ja viel gut, deutlicher, also das ist, es ist objektiv doch viel deutlicher gewesen, dass die Republik einen schweren Stand wird haben, weil der Mainstream, den sie auch bedienen, der wird schon sehr gut bedienen.
Ja. Gut, die Frage ist natürlich, jetzt kann man überhaupt Geld verdienen mit dem? Weil das solltest du ja erreichen, sonst macht die ganze Übung keinen Sinn. Du hast einen sehr viel Vorschusslorbeeren finanziell, von diesen Investoren kommen wir dann noch drauf. Aber wie willst du mit dem Medium überhaupt Geld verdienen? Also wie sieht das Modell aus mit Abonnement und Werbung? Das hat sich ja ein bisschen entwickelt.
Absolut. Also erstens, da habe ich extremen Respekt. Ich meine, das ist ja auch die Herausforderung, unternehmerisch tätig zu sein. Und das glaube ich, obwohl ich das immer sage, wie das gut ist, ist das auch etwas Schweres. Es ist wirklich etwas Schweres. Die Vorstellung, eben alles, was wir hier ausgeben, müssen wir auch wieder zuerst einmal reinholen. Das ist sehr gut für Journalisten, so ein heilsamer Schock, das ist klar. Aber ich will es wirklich auch betonen, das ist nicht einfach. Unser Modell ist in dem Sinn auch ehrgeizig, dass wir wirklich finden, wir wollen Journalismus machen und den muss man zahlen. Wir brauchen Abonnenten, wir brauchen Leute, die unsere Artikel so gut finden, dass sie finden, ja, ich zahle den Artikel, das ist mir etwas wert.
Sogar einzelne Artikel. Was wir bis jetzt eigentlich auch, nicht gut funktioniert hat. Funktioniert das schon irgendwo?
Ja gut, dann müssen wir jetzt schauen. Ja, in Amerika gibt es schon so Modelle, wo es besser funktioniert, aber ich glaube, heute ist eines der grössten Probleme immer gewesen, Technologie. Dass es zu kompliziert war zum Zahlen. Ich bin eigentlich überzeugt, wir haben ein sehr gutes Modell, wo sehr einfach ist zum Zahlen, sehr schnell kannst zahlen. Weil ich glaube, die meisten Leute, und ich gehöre auch zu denen, zahlen gern für eine Leistung, die sie wirklich estimieren. Und die meisten Leute, die ja Medien konsumieren, finden, das ist ein guter Job, den die machen. Sonst würden wir es ja gar nicht lesen. Und das Zeug, das wir nicht lesen, würden wir dann halt nicht zahlen. Das ist fair enough. Aber ich glaube, dass wenn wir als Medien und als Journalisten wollen eine Rolle spielen, nochmal in den nächsten 100 Jahren, dann müssen wir es schaffen, dass wir Geld verdienen mit dieser Tätigkeit. Weil die Alternativen sind einfach schlecht. Die Alternative ist entweder, dass der Staat uns hilft. Das ist nicht gut, weil eine der wichtigsten Aufgaben von uns Journalisten ist wirklich, den Politiker auf den Finger zu schauen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir von denen unseren Lohn beziehen, können wir das nicht mehr.
Also das sagst du ja ganz klar, das wollen wir nicht. Wir nehmen keine Subventionen.
Ich sage es da wieder on the record, wir nehmen nie Geld vom Staat. Auch die Online-Förderung, die jetzt wahrscheinlich kommt, wird nicht für uns sein, wir werden nichts nehmen. Sie müssen uns, auch wenn sie uns hier festbinden und einsperren für zwei Wochen und kein Essen geben, wir werden das nicht nehmen. Das ist klar. Auch der Hater Brennwald muss sich dann weigern. Nein, aber das ist das eine. Und das andere ist eben Stiftungen oder Mäzenatentum und so weiter. Und das finde ich langfristig ist auch nicht so eine gute Idee. Weil letztlich.
Du willst eigentlich, dass der Journalismus durch Kraft vom Journalismus überlebt.
Ich sage es auch als Historiker. Also unsere Presse, im Westen ist deswegen so stark geworden, weil es auf dem Markt eine Nachfrage hat gegeben, wo die Leser, zuerst nämlich die Leser, nicht die Werbung. Die Werbung ist ja eigentlich ein Phänomen, wo etwa seit 100 Jahren eine grosse Rolle spielt. Aber vorher ist jede Zeitung einfach abonniert worden und der Leser hat zahlt für das, weil er gemeint hat, der Journalist macht eine gute Arbeit. Und die ganze Unabhängigkeit von der Presse gegenüber dem Staat, gegenüber dem General, gegenüber allen den Leuten, die probiert haben, die öffentliche Meinung eben zu beeinflussen, ist nur deswegen gewesen, wie sie am Markt können ihr Geld verdienen. Und von dem her, ja, bin ich sicher, das ist wahnsinnig wichtig, aber ich weiss, das ist schwer. Also wir werden es gut müssen machen, wir werden müssen unsere Leser finden, wir müssen die überzeugen, dass wir einen guten Job machen. Aber sind wir ehrlich, das ist auch etwas Gutes. Ich meine, ich glaube, ein Grund, warum wir Medien in der Krise sind, ist, weil wir Journalisten, du und ich beide, wir sind in einer Zeit als Journalisten gross geworden in Institutionen, wo das Geld immer da war. Und man eigentlich als Journalist nie hat sich Gedanken machen müssen, finde ich überhaupt das Publikum? Also du beim Fernsehen eigentlich noch mehr. Also ihr habt wenigstens Einschaltquoten gehabt, ihr habt gewusst, was das heisst. Mehr bei den Zeitungen eigentlich nicht. Du hast nie gewusst, ob jetzt die Auflage um 3% runtergegangen ist wegen deinem Artikel oder wegen der Gesamtleistung. Das
war eigentlich egal gewesen.
Du hast können machen, was hast wollen. Und die Haupteinnahmequelle war ja sowieso die Werbung gewesen, also nicht der eigentliche Kunde. Und ich glaube, dass Journalismus besser wird, wenn man sich um den eigentlichen Kunden muss kümmern. Und das sind Sie, oder? Zuschauer und Zuschauerinnen, die sagen, ja, das ist jetzt noch interessant, was der Reto Brennwald und der Markus Somm da miteinander diskutieren. Und wenn sie es nicht interessant finden, dann haben wir den Job nicht gut gemacht.
Ja, man sagt ja eigentlich, dass ein Haufen Journalisten vor allem für ihre Kollegen schreiben. Also du bist in einer Redaktion eingebunden, du weißt ganz genau, was Kolleginnen und Kollegen denken und mit deren Erwartungshaltung schreibst. Jetzt, wenn man das ein bisschen konterkarieren müsste, ich sagen, ja nein, also natürlich wird ja der Journalist, der versteht sich als Aufklärer, er will irgendetwas beitragen. Wo siehst du da den Unterschied in der Denke und in der Herangehensweise für eine gute Geschichte, wenn du sagst, wir müssen viel mehr wirklich daran denken, an unsere Konsumenten?
Ich glaube, das, was ich jetzt vorher beschrieben habe, das erleben ja jetzt alle Journalisten, die im Digitalen unterwegs sind. Erst das Digitale hat uns ja die Möglichkeit gegeben, dass man genau sieht, der Artikel ist interessant. Diese Sendung wird geschaut. Der Podcast hat Erfolg. Und das ist eine totale Revolution, glaube ich, für alle Journalisten. Weil wir Journalisten eben, wie wir vorhin besprochen, sich eigentlich daran gewöhnt sind, du hast es gut gesagt. Wir alle brauchen Feedback. Wir brauchen alle Publikum. Jeder Schauspieler will, dass es einen Applaus gibt. Jeder Unternehmer, und das ist der Punkt, oder, hat auf dem Markt Erfolg und hat das Feedback vom Markt. Wir Journalisten haben lange eigentlich nur das Feedback gehabt, genau wie du richtig sagst, von den Kollegen. Wenn Kollegen gesagt haben, Brennwald, die Arena ist sehr gut gewesen, dann bist du zufrieden gewesen. Dann hat es noch 2-3 Reklamationen gegeben, ist der gleich gewesen. Die haben im Wallis gelebt und das Wallis nimmst du nicht ernst.
Also völlig frei erfunden, meine Damen und Herren, aber als Beispiel gar nicht schlecht.
Du weißt, was ich meine. Genau. Kollegen sind das Wichtigste gewesen. Genau. Heute gilt das für alle Journalisten. Im Digitalen siehst du sofort, ob etwas interessiert oder nicht. Das finde ich gut, das finde ich wichtig.
Aber, darf ich schnell ein Aber einschieben?
Ja.
Jetzt erleben wir ja das Umgekehrte, eine ganz schlechte und in meinen Augen auch gefährliche Entwicklung, dass man so auf Klicks fixiert ist und dass man das in den Vordergrund schiebt, was Sensation ist, was, das sehen wir jetzt beim ganzen Corona-Thema, also die brutalsten Fallzahlen publizieren, die neuesten Krankheitsbilder und dann bist du sicher, das hat einen Haufen Aufmerksamkeit. Aber das ist ja eigentlich auch keine gute Entwicklung.
Das ist keine gute Entwicklung, aber muss man auch ein bisschen ehrlich sein, das ist immer schon so gewesen. Sensationen haben immer schon eine irrsinnige Rolle gespielt, die Auflagen sind immer aufgegangen. Wenn der Kennedy ermordet worden ist, ist das die bessere Geschichte gewesen, als wenn irgendwie ein Gränker, ein Uhrmacher vom Dach gehabt ist. Also das ist jetzt auch wieder eine ganz blöde
Beispiel. Das ist eben zynisch, aber das ist
Beispiel.
Eben...
Aber ja. Ich meine, Sensation ist schon immer ein wichtiger Bereich gewesen von den Medien. Also muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Das ist nicht, also ich will jetzt da nicht so kulturpessimistisch sein. Es ist nicht schlimmer geworden als vorher. Auch was die Kritik an der Bubble betrifft. Ja, man schreibt ja nur noch für die, die gleicher Meinung sind. Das stimmt schon. Aber es hat früher freisinnige, katholische und linke Blätter gegeben. Das hat man früher auch schon gemacht. Aus dem gleichen Grund, wo ich vorher gesagt habe, dass die meisten Menschen eben gleich auch in der politischen Orientierung, eine gewisse Gemeinsamkeit wollen erleben mit den Leuten, die gleichgesinnt sind. Das ist ja klar. Aber was ich positiv finde, ich sage es noch einmal, ist, wir haben vieles unmittelbares Feedback heute. Das ist viel extremer. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht in die falsche Richtung, ins falsche andere extrem springen. Nachdem, dass wir jetzt 30 Jahre uns foutiert haben um den Kunden, dürfen wir jetzt auch nicht zum absoluten Diener werden nur vom Kunden. Dass man nur noch schreibt, was der Kunde erwartet. Nur noch bringt, was der Kunde will. Das meine ich auch politische Positionierungen, aber natürlich auch, was Sensationen betrifft. Das ist völlig klar. Es ist eine Gratwanderung. Ich finde, es ist, das ist übrigens auch mit dem Konstantin Seib so besprochen, habe ich auch gefunden, oder? Man redet immer vom Pluralismus, der so irrsinnig wäre in den Medien und so weiter. Und wir sind ja gleicher Meinung. Ich finde das auch. Pluralismus ist wichtig. Aber es ist gleichzeitig wichtig, dass jedes Medium irgendwo ein Heimpublikum muss haben, aus kommerziellen Gründen. Du kannst gar nicht überleben. Ich habe dann eben selbst gesagt, also wenn die Republik einmal schreibt, Atomkraftwerke sind gut, dann finden alle, oh, das ist originell. Ja, super, hätten wir jetzt gar nicht erwartet. Irrsinnig. Wenn aber die Republik anfängt, jede Woche einen Artikel zu bringen, der atomfreundlich ist, dann werden die Leser bald einmal sagen, hey, geht's euch eigentlich noch? Was ist hier reingefahren? Und bei uns ist es auch so. Wenn ich jetzt irgendwie würde sagen, ich schreibe jetzt mal einen Kommentar zu AV, ich finde, jede Erhöhung vom Rentenalter ist ein Menschheitsverbrechen, das geht nicht. Dann würden das meine Leser oder die Leute, die uns gut finden, zuerst finden, ja, ist noch originell, ja, hätte mal einen anderen Gedanken gehabt, aha, wenn ich das jede Woche schreibe,
genau,
das geht nicht.
Also am Schluss also kannst du irgendwo,
es ist eine Gratwanderung, oder? Mhm. Und das ist ja für jeden einzelnen Journalist auch so. Du kannst ab und zu schon mal etwas anderes bringen, als du selber sonst gesagt hast, aber wenn du es immer machst, dann bist du am Schluss einfach wie Schiwaschi. Und die Leute wissen nicht mehr, für was steht der eigentlich.
Okay. Also, doch ein klares Profil, und das wird ausgedrückt mit klar liberal. Jetzt gibt's noch etwas anderes, was, glaube ich, relativ wichtig ist. Es werden auf dieser Plattform eben nicht nur Artikel publiziert, die geschrieben sind, sondern wir machen einen Haufen Video, wir machen einen Haufen Gespräche, wir machen Podcasts, auch Audio. Und das ist etwas, wo ich eigentlich schon lange finde, dass man das kann machen und sollte machen. Mhm. Für dich ist das etwas Neues gewesen, eine Erfahrung auch aus Amerika. Und vor allem lange Sachen. Mhm. Wo ich jetzt eher das Gefühl habe, die Leute haben eh keine Zeit heute. Die haben keine Zeit zum, ich weiss gar nicht, wer jetzt das, was wir jetzt da schwätzen, wirklich eine Stunde lang hören will. Aber du bist der Überzeugung, dass das etwas ist, was fehlt bis jetzt.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass immer Amerika etwa 5-7 Jahre voraus ist. Gegenüber Europa. Früher war es noch krasser gewesen. Heute ist es, würde ich immer noch sagen, so. Teilweise eindeutig. Und wenn du in der amerikanischen Medienlandschaft schaust, ist das so offensichtlich, dass die grossen Erfolge der letzten Jahre sind Podcasts, ob jetzt die im Bild kommen oder nur als Audio. Und auffällig ist wirklich, es sind sehr lange Podcasts. Es ist interessant, sie haben eigentlich Branchen, ein bisschen Lügen gestraft, oder? Die Branche hat immer gesagt, du kennst es auch gut vom Fernsehen. Und wir auch, oder? Nicht zu lang. Und ja, das wollen die Leute gar nicht. Und im Internet merkt man jetzt plötzlich, wenn der Kunde eine grosse Auswahl hat, dann findet er das eigentlich noch gut, mal ein längeres Gespräch. Weil, ich würde jetzt sagen, fast alle Gesprächspartner, wenn sie interessant sind, sind eigentlich meistens interessanter, wenn sie ein bisschen länger können reden und können erklären und so weiter. Also, dem her bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das in der Schweiz auch so funktionieren.
Also, ich glaube, es ist dann noch eine Frage, ob es lang fertig ist oder ob es lang ist als Format. Aber intensiv und interessant, das ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied. Ich habe aber gleich noch die Wahrnehmung, dass die Podcaster in Amerika zwar sehr erfolgreich sind, die haben ein paar hunderttausend Views, aber im Vergleich natürlich zu einer nationalen Fernsehkette ist es gleich nicht wahnsinnig erfolgreich.
Ja gut, das kommt jetzt noch darauf an. Also, wenn du Leute hast, eben Joe Rogan ist einer der erfolgreichsten, der hat über mehrere Millionen. Das ist dann schon ziemlich viel. Und dann ist also CNN und Fox News nicht so wahnsinnig viel besser. Und wenn du nachher siehst, dass Fox News oder CNN Redaktionsstäbe haben von Tausenden von Leuten und Joe Rogan macht das praktisch allein und er hat noch einen Produzent, dann merkst du erstens, ja, da kannst du also gut Geld verdienen, weil das ist irrsinnig billig von den Kosten her. Aber das Zweite ist auch, dass ich glaube, dass das ist ja der Witz von der heutigen Medienwelt, dass es völlig ausfächert, weil die Schwelle einsteigen in die Medienwelt ist heute viel, viel tiefer als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren.
Wie meinst du die Schwelle?
Ja, ich meine, wenn ich früher einen Artikel schreiben wollte, musste ich eine Druckereimaschine kaufen. Ich konnte nicht einfach Artikel schreiben und verbreiten. Das ist nicht gegangen. Heute kann ich das eigentlich.
Heute kann jeder hersitzen und ein Video produzieren.
Und das Gleiche ist auch beim Fernsehen. Das Fernsehen hat früher noch unglaubliche Fixkosten gehabt mit dem Material, mit den Kameras, mit den Studios. Da hat nicht jeder einfach Fernsehen machen können. Heute kann jeder Fernsehen machen. Und das hat ja dazu geführt, dass eigentlich wieder viel mehr Leute in dem Markt drin sind. Deshalb haben wir ja finanzielle Probleme. Mehr Medien, traditionelle Medien. Weil die Konkurrenz ist viel, viel grösser geworden. Aber wir merken vielleicht auch besser jetzt, was die Kunden wollen. Eben, dass die Kunden vielleicht einen Joe Rogan, der mit dem Elon Musk drei Stunden. Und dann raucht die Maske noch einen Joint.
Ja, gut.
Meine, das ist der Traum
von jedem Interview.
Ich habe jetzt einen Einladen, nicht so einen Joint. Ich habe jetzt auch noch einen mitgenommen.
Das ist natürlich eine einmalige Situation, wenn du Elon Musk kannst haben und er raucht auch noch einen Joint in der Sendung. Aber, also die Frage ist, die Wahrnehmung ist, wir haben eine Demokratisierung, es passiert viel mehr mit viel, viel mehr Stimmen. Die Frage ist dann auch noch, wo ist Qualität? Mhm. Weil früher war klar, ein NZZ, das war Qualität. Und da, denke ich, muss sich der Nebelspalter sicher beweisen. Du hast einen Haufen auch junge Leute eingestellt, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Wir haben die klare Positionierung. Lassen wir das offen. Offenbar glauben vor allem deine Investoren an das Projekt, oder sie hoffen mindestens, dass es nicht scheitert. Du hast unglaublichen Erfolg gehabt mit Investoren. Du hast eigentlich am Anfang, glaube ich mal, so mit etwa 40 Leuten gerechnet gehabt, wo jeder 100'000 Franken investieren sollte. Du hast dann innerhalb von kurzer Zeit, du hast im letzten Sommer angefangen, 70 Leute gefunden und 70 mal 100'000 Franken können zusammentragen.
Ich glaube, es ist schon Ausdruck von einer gewissen Missstimmung über die Medien, oder? Also, das ist natürlich schon ein Riesenthema in bürgerlichen, privatwirtschaftlichen Kreisen. Ist das ein Riesenthema, das Sie finden, und ich finde natürlich auch, zu Recht, Ihre Stimme, Ihre Sicht kommt praktisch nicht mehr vor. Die Sicht von der Privatwirtschaft auf unsere Welt, oder? Wir haben,
aber ist sehr viele Frage, Medien, ist es repräsentativ? Weil du bist zu, man hat nur ein paar Namen können lesen aus der Automobilbranche, vielleicht aus anderen Branchen, wo jetzt vielleicht speziell bürgerlich ticket. Ist das wirklich repräsentativ für, sagen wir mal, das Denken von den Führungsleuten in der Schweizer Wirtschaft?
Ja, ist sehr repräsentativ, weil die Leute, die 70 sind, eigentlich aus allen Branchen. Da ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Automobilbranche speziell vertreten wäre. Da gibt es Maschinenindustrie, da gibt es Pharma, da gibt es Finanzplatz, da gibt es viel KMU.
Wobei die KMU Investoren sind, die 100'000 Franken investiert haben.
Ich meine, KMU sind auch gute Unternehmen, die sehr viele Unternehmer sind, die sehr erfolgreich sind. Ich würde vielleicht noch betonen, es sind sehr viele Unternehmer. Und dort würde ich sagen, und das weißt du auch, ich meine, wir alle, die Journalisten sind, die ab und zu mit Unternehmern reden oder Manager, ja, Missstimmung über die Situation der Medien in den Medien ist ganz, ganz gross. Und zwar eben aus dem Grund, den wir vorher angesprochen haben. Wenn 80% der Journalisten selber sagen, sie sind links, dann ist das einfach ein Problem für die Privatwirtschaft, wo natürlich von diesen linken Journalisten immer kritisiert wird. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Ich sage nicht, dass die nicht kritisiert werden müssen. Aber es ist ein bisschen einseitig. Und man sieht es jetzt vor allem bei der Corona-Politik, ist es klassisch geworden, oder? Die meisten Journalisten haben heute meiner Meinung nach unhygienische Nähe zu den Behörden. Also man hat wirklich, vor allem am Anfang ist das ganz krass gewesen, man hat wirklich, was die Behörde gesagt hat, was der Bundesrat gesagt hat, hat man praktisch einfach akzeptiert und für das Evangelium erklärt. Und
wenn glaube, UBS, das ist vielleicht wenn auch, ein, bisschen, ist das vielleicht auch ein eine spezielle Situation gewesen, ja, weil wir haben am Anfang alle Angst gehabt. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, was kommt da, jetzt müssen wir wirklich, jetzt im Moment, wenn der Bundesrat, ich habe das eigentlich noch, trotz auch meiner Äußerungen in dem Thema, habe ich das eigentlich am Anfang noch schön gefunden. Wir sind in einer echten Krise, wie wir sie alle noch nie erlebt haben. Und wir haben jetzt eine Führung, einen Bundesrat, der sagt so, jetzt müssen wir einfach mal alle in eine Richtung rein.
Ja, da bin ich
ist eigentlich nicht so schlecht
gewesen. Ja, da bin ich einverstanden am Anfang. Ich bin auch einverstanden, dass man nicht genau gewusst hat, was die Krise bedeutet. Man hat nicht genau gewusst, was ist das für eine Krankheit. Es hätte viel, viel schlimmer können sein. Und mit dem meine ich explizit, Corona ist eine schlimme Krankheit, gar keine Frage. Aber sie ist insofern nicht so schlimm, wie man zuerst gedacht hat, weil die Risikogruppen wir relativ gut kennen. Es wäre eine schlimmere Krankheit gewesen, wenn jetzt die Krankheit auch noch für 5-Jährige und 10-Jährige und 20-Jährige genauso gefährlich gewesen wäre wie für 80-Jährige. Also noch einmal, es ist eine schlimme Krankheit und wer sie hat, das ist ganz, also ich habe ja keine gute Freunde von mir, haben Corona gehabt, das ist wirklich brutal. Das ist ganz brutal. Aber es ist nicht so die Pandemie geworden, wo vielleicht jetzt vom Ausmaß von einer Pest, wo man das Gefühl hat, ja, die ganze Bevölkerung ist
bedroht. Genau, und dass auch der Journalismus quasi seine natürlichen Instinkte ein bisschen auf die Seite legt über längere Zeit.
Das stimmt, aber eben ein bisschen sehr lang. Ja. Oder? Ich finde auch in den ersten 4 Wochen, 5 Wochen ist es völlig okay gewesen. Aber dann ist langsam die Zeit gekommen, wo man hätte müssen kritische Fragen stellen. Übrigens ja bei den Parteien genau das Gleiche. Die haben sich ja praktisch lang
allerdings,
gar nicht gerührt.
Allerdings.
Und ich würde ja mit dem, ist ja nur ein Beispiel, ich würde einfach sagen, Grundsätzlich ist es so, dass Behörden heute sehr viel Wohlwollen immer erfahren in den Medien, im Gegensatz zu jedem, der irgendwo privatwirtschaftlich tätig ist. Und wer das mal macht, und wir machen es jetzt auch, weiss, das ist einfach hart. Und wenn irgendwie ein linker Politiker so irgendwie schnell so sagt, ja, ja, für Mehrwertsteuer, wir müssen jetzt Mehrwertsteuer wieder rauf tun für die AHV und so weiter, nur weil er vielleicht nicht das Rentenalter mal antasten will, dann sieht das ein Unternehmer ganz anders, weil er zahlt plötzlich wieder eine Rechnung von 120.000 an die AHV und weiss, hey, das ist Geld, das ich brauche fürs Geschäft, damit ich die Arbeitsplätze kann schaffen. Und ich sage noch einmal, das ist die Grundmisere, dass die private Wirtschaft hat das Gefühl, unsere Anliegen, unsere Sicht, unsere Interessen, unsere Einschätzungen sind nicht mehr gefragt in den Medien. Und deshalb habe ich die 70 Investoren gefunden. Weil die Misere ist sehr gross. Die Leute sind teilweise sehr verzweifelt oder teilweise einfach völlig verärgert. Finden wirklich, hey, es kann ja nicht sein. Das ist der Punkt.
Genau, und das ist nicht nur ein bestimmtes Segment, sagst du, aus der schweizerischen Wirtschaft. Jetzt sage ich allerdings, ja Moment, wo sind denn all die Unternehmer und Manager in der Politik? Wo machen sie sich denn stark für die Anliegen, die jetzt dir zum Beispiel auch wichtig sind? Wir haben ja im Parlament fast keine Unternehmer mehr, wie wir früher noch hatten. Also im Grunde genommen sind die durchaus selber geschuld.
Nein, das Parlament hat natürlich alles gemacht, damit eigentlich Leute, und das spielt jetzt nicht einmal eine Rolle, ob sie rechts oder links sind. Leute, wo Beruf und Politik nicht vollkommen identisch ist, können fast nicht mehr ins Parlament. Die können fast nicht mehr ins Parlament, weil...
Also zum Beispiel Matullo Blocher ist jetzt im Parlament, die macht das.
Matullo Blocher ist vielleicht ein bisschen Ausnahmefall, weil sie wahnsinnig schnell und viel arbeiten kann und gleichzeitig einen riesen Stab hat, wo er eine gewisse Arbeit abnehmen kann. Aber ich sage dir jetzt einfach einmal einen kleinen Unternehmer, der ein KMU hat, den er führen muss in Grenchen. Der kann heute nie mehr ins Parlament, weil das Parlament alles gemacht hat, dass der Ratsbetrieb heute so aufwendig ist, zeitlich. Ich meine, die Kommissionssitzungen mit diesen ständigen Kommissionen, wir haben früher noch keine ständigen Kommissionen gehabt, dass du nachher praktisch 3 Tage Sitzungen hast, du musst praktisch jeden Monat, geht ein Parlamentarier heute entweder eben eine Session sowieso, aber auch sonst als Kommissionssitzungen etwa die Hälfte von der Zeit. Du kannst nicht mehr ein Unternehmen führen. Du kannst auch nicht mehr eine normale Anwaltspraxis führen. Du kannst auch nicht mehr Lehrer sein und gleichzeitig im Parlament. Du kannst auch nicht mehr Gewerkschafter sein und gleichzeitig im Parlament. Sondern Gewerkschafter sagen einfach, ja, das ist für uns so gut, dann tun wir jetzt 100% praktisch ins Parlament abdelegieren. Aber was ich würde sagen, ist mit dem, die Unternehmer sind nicht nur selber schuld. Es gibt schon einen Aspekt, den ich auch finde, sind selber schuld. Aber man muss einfach sehen, Berufspolitiker haben übernommen. Und übrigens bei der SP genauso wie bei der SVP. Wenn du die jungen Leute anschaust, auch bei der FDP, die jungen Parlamentarier anschaust in diesen Parteien, alle Parteien, links oder rechts, die sind alle praktisch Berufspolitiker geworden. Und ich finde, dort bin ich auch dagegen, dass Leute mit 28 schon ins Parlament gehen, weil die haben einen Wahnsinnslohn. Das geht von 120 bis 150, je nachdem, wie man es genau rechnet. Das ist ein guter Lohn für jemanden, der 28 ist. Die müssen nie mehr arbeiten. Und jetzt haben wir immer mehr Leute, die noch gar nie gearbeitet haben und Leute, die eben Erfahrung hätten aus dem normalen Leben. Und ich betone es nochmal, wäre auch gut, mal wieder einen Arzt zu haben, wo irgendwo eine Erfahrung, nur Corona wäre noch gut gewesen, wir hätten ein paar Ärzte im Parlament.
Ja, ich meine, nein, im Bundesrat, immerhin,
teilweise, ja, genau.
Okay, ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir sind in dieser Woche, wo der Nebelspalter startet, nebelspalter.ch, online startet. Wo steht das Projekt in einem Jahr?
In einem Jahr wird die New York Times anfragen, ob sie unser Geschäftsmodell kopieren
können. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Ein bisschen übertrieben. Nein, in einem Jahr erstens immer noch so fröhlich sind wie jetzt, ja, dann ist schon
das
mal gut.
Das hoffe ich sehr.
In meinem Jahr möchte ich wirklich, dass wir finanziell irgendwie konsolidiert sind, dass wir sehen, ja, das Geschäftsmodell geht auf. Zweitens, wir haben Leser, die sich interessieren, wir haben genug Abonnenten, wir sind immer noch Journalisten, die mit der grossen Leidenschaft und Begeisterung das machen, dann sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist mein Hauptziel. Hauptziel ist wirklich, wir müssen einfach finanziell nachhaltig sein. Und das Zweite ist, ja, es soll ein Produkt sein, wo gut ist, wo die Leute sagen, ja, das ist jetzt noch lässig, was ich da im Nebelspalter gesehen habe oder gelesen habe, hast gesehen und so weiter. Das heisst nicht, dass wir die Welt verändern. Wir werden die Schweiz nicht aus den Fugen lüpfen. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, einen weiteren guten, journalistisch gemachten Titel zu machen, wo viele Informationen sind, die neu sind, die präzise sind, die sorgfältig sind, haben wir gar noch nicht angesprochen. Oder das ist mir wirklich, glaube ich, auch noch das zweite nämlich Problem der Medien ist, dass wir häufig zu ungenau sind. Und für das möchte ich auch, dass der Nebelspalter steht. Gerade weil wir einen Satire-Teil haben, können wir es uns leisten, im seriösen Teil ein bisschen weniger satirisch zu sein.
Also ja, stimmt. Also wir haben es gestreift gehabt, wo ich gesagt habe, es sind heute sehr, sehr viel mehr Stimmen und man weiss nicht mehr genau, welchen Stimmen kann man vertrauen. Also, und ich habe ja gesagt, du hast einen Haufen junge Journalisten angestellt. Meine Frage nach der Qualität tust du so beantworten. Du sagst, nein, das muss verheben, ganz klar. Ja. Und wer garantiert die Qualität?
Ich.
Ja,
ja ich. Okay. Nein, für das sind wir, du bist auch, wir zwei sind ja jetzt alte weisse Männer. Nein, das ist schon wichtig, oder? Wir haben grosse Erfahrung im Journalismus und ich glaube, die Mischung von dem Team ist auch deswegen gut, weil wir haben ganz junge Männer und Frauen, die wir noch teilweise anziehen müssen und wir haben ein paar wirklich erfahrene Journalisten, die in den Medien auch schon wichtige Rolle gespielt haben. Wir können die auch nachziehen. Wir können garantieren, dass die Qualität stimmt. Hoffe ich zumindest. Und ich würde es noch einmal betonen. Ich glaube, ich habe meinen Sohn, den älteren Sohn Max, habe ich gefragt, was willst du eigentlich für ein Medium? Oder so ein bisschen fokusgruppenmässig. Und dann hat er gesagt, ich würde einfach mal ein Medium haben, wo das Zeug stimmt. Und das klingt trivial, aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also wir wollen ein Medium sein, wo wirklich das Zeug stimmt. Wo man das Gefühl hat, die Journalisten geben sich Mühe.
Das ist eine Ansage, auf das tun wir dich behaften und soll ich auch behaftet werden in meiner Gesprächssendung, wo mich sehr freut, einmal in der Woche. Das ist jetzt so ein außerordentlicher Auftakt nach zu dem. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, wir können uns beide die Daumen drücken für das Projekt. Und wir hören auf dem Internet und auf allen Kanälen immer wieder voneinander. Es gibt sicher auch wieder mal ein Gespräch mit dir. Würde ich sagen, bei meiner Sendung dann, die dann offiziell kommt, aber für den Moment danke vielmals. Toi, toi, toi.
Danke, Reto, und auch dir viel Glück.
Danke. Merci.